Wir danken dir, Herr, für diesen Abend. Du kennst einen jeden unter uns. Du weißt, woher wir kommen und wohin wir gehen und wo wir uns auch in diesem Augenblick befinden. Schenke nun einem jeden, was er braucht, an Geist, Seele und Leib. Herr, wir bitten in deinem Namen, wenn es möglich ist, Herr Jesus, dass keine diesen Raum verlässt, ohne reichlich gesegnet zu sein. Rede zu uns, du weißt, wie wir schon gesagt haben, was wir brauchen. Rede in einer Art und Weise, sodass Jung und Alt es verstehen können. Und dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Amen. Wie Sie gesehen haben an den Schildern, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Für einen jeden. Wer Jesus nicht kennt, kennt den Weg nicht. Wer Jesus nicht im Herzen hat, der weiß nicht, was Wahrheit ist. Und wer Jesus nicht erfahren hat, der kennt das Leben nicht. Aber wie wunderbar ist es, wenn man ihn kennt. Nun, der Text für den heutigen Abend finden wir aufgezeichnet im Römerbrief. Wir haben ja schon von Römer 2 gehört, aber nun Römer 1. Vers 15 und 16. Römer 1, Vers 15 und 16. Darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Paulus sagt, darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu verkündigen. Ich möchte nur ein paar Punkte herausholen aus diesem Text, den wir gelesen haben. Der erste Punkt, darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Paulus sagt, dazu bin ich geneigt. In der griechischen Sprache haben wir das Wort Protumus, was Luther mit geneigt übersetzt. In der englischen Sprache heißt es ready, bereit, dazu bereit. Aber in der griechischen Sprache bedeutet im Voraus willig, bereit und geneigt. Im Voraus war er bereit. Das war nicht eine Sache, die er für den morgenden Tag und nicht nur für den heutigen Tag, gestern war er schon bereit. Er im Voraus war bereit. Das bedeutet, dass dieses seine Lebenshaltung war. Dieses steckte in ihm. Dieses war sozusagen in seinem Blut. Er konnte nicht anders, als das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt, ich bin auch bereit, euch in Rom, zu Rom, das Evangelium zu verkündigen. Rom, das war nicht ohne Gefahr. Zuletzt war es sein Ende. Aber dazu war er auch bereit. Da war nichts in dieser Welt, das ihn hindern konnte. Und Gott sei Dank, dass dieser Mann bis zum Ende seines Lebens dem Herrn Jesus treu geblieben ist. Es ist eine tragische Sache, wenn wir, vor dem wir das Ziel erreicht haben, müde werden, nicht vorangehen oder rückwärts gehen in unserem geistlichen Leben. Wenn ich über Erweckungen lese, auch in Amerika, bin ich oft sehr tief erschüttert. Sie wissen das, wenn Erweckungen dort waren in Amerika, dass Kinos geschlossen wurden, Tanzsäle geschlossen wurden. Und dann wird gesagt, 6 Jahre lang waren die geschlossen. Und nach 6 Jahren wurden sie wieder geöffnet. Das ist zum Heulen, zum Weinen, herzzerbrechend, dass es so etwas gibt in der Welt. Wenn wir dem lebendigen Gott begegnen und unser Leben mit ihm in Ordnung bringen, sollte es für Zeit und Ewigkeit sein und nicht für 6 Jahre. Was ist in den 6 Jahren geschehen? Da hätten noch mehr Kinos geschlossen werden sollen und nicht wieder geöffnet werden. Aber das finden wir schon im Alten Testament, dass sehr oft das Volk Gottes rückfällig wurde. Auch im Neuen Testament, dass die Christen und Wiedergeborenen ihre erste Liebe verloren haben zum Herrn. Das Feuer, die Glut war nicht mehr dort. Und dann war Laodicea lau geworden. Gott im Himmel sagt, ach, wärst du doch kalt, wie die Heiden, wie die Gottlosen, wie die Götzendiene. Ohne kochend heiß. Aber weil du lau bist, etwas vom beiden, laues Wasser, öffnet man das heiße Wasser und das kalte und gemischt es. So etwas von der Welt und vom göttlichen Leben. Und lieben Freunde, das ist eine verdammte Sache. Das ist ein Fluch in der Christenheit. Wenn die Christenheit lau wird, wir sollen brennend und glühend sein für den, der alles verlassen hat für uns und sich nicht unser schämte, sondern den Kreuzestod erlitt. Und seinen letzten Bluttropfen für uns gegeben hat. Paulus aber war dem Herrn treu. Ich habe mich sehr gefreut in Frankreich, als ich einen Bruder fand, den ich zuletzt vor 25 Jahren sah. 25 Jahren zurück und er ist dem Herrn Jesus heute noch treu. Das ist erfreulich. Und möge unsere übrige Zeit unseres Lebens dem Herrn Jesus treu sein. Und Paulus ist uns ein gutes Vorbild in diesem. Er sagt, ich bin auch bereit zu Rom. Er wusste, es ist Gefahr für ihn. Aber er fürchtete sich das nicht. Er sagte, Christus ist mein Leben. Für mich zu leben ist Christus. Vor Jahren, als ich in meinem Auto fuhr, war dort ein reicher Mann mit seinem großen Auto. Hinten ein Schleppwagen mit einem Boot. Und auf diesem Boot stand geschrieben, My boat is my life. Mein Boot ist mein Leben. Was ist dein Leben? Deine Frau, deine Kinder, dein Geschäft, dein Mammon, dein Haus? Was ist dein Leben? Kannst du mit Paulus sagen, mein Leben ist Christus und nicht mein Boot und nicht mein Sport, sondern für mich, Tag ein, Tag aus, die Hauptsache meines Lebens, der Erste und der Letzte ist Jesus Christus. Wenn wir das nicht sagen können, gehören wir vielleicht zu der Gemeinde in Laodicea. Und dann heißt es, Buße tun, so schnell wie möglich. Er sagt, wenn es Rom ist, ich sprach von Gefahren, er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Er war ein seltsamer Mann. Wenige Männer Gottes waren von seiner Größe. Der hat sich kein ruhiges Leben gewünscht. Der hat gelitten für Jesus Christus. Ich weiß von keinem anderen Menschen, der so gelitten hat wie er. Lesen Sie mal in Ihre Bibel, wenn Sie daheim kommen. Dazu habe ich jetzt keine Zeit, wie oft er gegeißelt worden ist. Gesteinigt, dass sie ihn dort liegen lassen haben, als tot. Aber er war so zier wie eine Katze, der stand auf und ging nicht ins Spital, sondern verkündigte weiter das Evangelium. Ein seltsamer Mann, der uns sagt, ich bin dazu geneigt. Das war seine Art. Das war seine Natur. Das war Teil seines Charakters. Das Evangelium war keine oberflächliche Sache in seinem Leben. Das war sein Leben. Und er sagt, dieses Evangelium will ich allen verkündigen. Grieche und Ungrieche. Nicht Grieche. Alle Nationen, Juden und Griechen, er sagt sogar, den Juden werde ich ein Jude, den Griechen ein Grieche, ich werde ihr alle Knechte, sodass ich sie gewinne. Ich werde ihr Knecht, sodass ich sie gewinne. Missionar zu sein und Prediger zu sein, ist keine leichte Sache. Ich traf mal einen Kommunisten, der sagt, ich lache über Hitler, der wollte die ganze Welt zu Deutschen machen. Der wollte den Engländer aus dem Engländer einen Deutschen machen. Und alle Welt sollten Deutsch werden. Er sagt, wir fangen es schlauer an. Wir lassen den Menschen sein, was er ist. Aber geben ihm unser Gift. Nun, in dem haben die Kommunisten mir erfasst. Als mancher andere. Paulus sagt, den Juden werde ich ein Jude, den Griechen ein Grieche und ich werde in dem sogar ihr Knecht, ihr Sklave, sodass ich viele von ihnen gewinnen kann. Dieser Mann hat sein Leben verloren. Er hat alles aufgegeben. Hatte keine Rechte, ihm ging es nur um eines, Christus zu gewinnen und den Mitmenschen das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt den Weisen und Unweisen, Griechen und Ungriechen, das bedeutet all die Nationen. Und dazu war er geneigt. Dazu war er im Voraus bereit. Er brauchte keine Predigt, um ihn aufzurütteln. Er brauchte keine Botschaft, das Feuer anzufachen. Das brannte in ihm. Brennt es in uns? Sind wir glühend für den, der uns inbrünstig und glühend geliebt hat? Und keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seinen Bruder. Und Christus hat es für uns getan, als wir noch Sünde waren, als wir noch seine Feinde waren. Da hat er sein Leben gegeben für dich und für mich. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 16, denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Ich muss es tun. Und dann fährt er fort und sagt, wehe mir, wenn ich nicht das Evangelium predigte. Und darum war er bereit, so weit zu gehen, wie er gegangen ist. Der hat nicht geträumt von ruhigem Leben. Ein wunderschönen Sonnenuntergang im Alte, dass er gut ruhen konnte, sondern wir lesen, dass er sagt, ich möchte sogar das Leiden Jesu Christi, Gemeinschaft haben mit seinem Leiden und ich möchte seinen Tod ähnlich werden. Das bedeutet nichts anderes, dass er für Christus leben wollte. Ein Märtyrer sein für Jesus Christus. Es gibt auch heute viele, die ihr Leben lassen fürs Evangelium. Wisst ihr, dass in den letzten 50 Jahren gesagt wird, dass es mehr Märtyrer gibt als von der Apostelgeschichte bis vor 50 Jahren? Wir Europäer denken nicht daran. Wir beten vielleicht nicht mal für sie. Es sieht nicht gut aus in der Welt. Viele, viele haben nicht das Vorrecht zu glauben und dann für den Herrn zu leben wie wir, sondern das kostet ihnen den Kopf, das Leben. Aber sie sind dazu bereit und seine Ehre für sie. Und hier sagt uns der Paulus, dass er bereit ist. Er sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wehe mir. Er sagt, es geht nicht um Ruhm. Es geht nicht um Ehre bei ihm. Er sagt nicht, dass ich mich deswegen rühme. Er sagt, ich muss es tun. Er sagt, wehe mir, wenn ich es nicht tue. Er hat wohl in Hesekiel 3, Vers 16 gelesen und 17. Das Wort war ihm vielleicht bekannt, wo Gott sagt, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen wandeln. Warnen. Wenn ich den Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seine Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seine Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet. Können wir den Paulus verstehen? Wehe mir, wenn ich es nicht verkündige. Gott sagt, wenn der Gottlose sündigt und du warnst ihn nicht, Du gehst nicht zu ihm, ihn zu warnen. Er wird sterben, aber sein Blut wird er von deinen Händen fordern. Das ist keine kleine Sache. Aber wenn du ihn warnst und er hört nicht, dann fährt er ins Verderben, aber du hast deine Seele gerettet. Darum sagt Paulus, ich bin es schuldig. Ich bin ein Schuldner. Ich bin ein Schuldner. Ich kann nicht anders. Ich muss den Menschen warnen. Ich muss ihm die Wahrheit sagen. Als Bote Gottes. Und so ist es auch mit uns, mit unseren Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Verwandten. Wenn wir sie nicht warnen, sie fahren ins Verderben. Aber ihr Blut wird von unseren Händen gefordert werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass unsere Hände blutbefleckt sind. Und was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass du und ich ihn gemordet haben. Lady Macbeth, die ging herum, die hat ihren Mann erstochen. Und da ist das Blut über sie. Und dann ist sie herum, das Blut ihres Mannes. Als sie ihn getötet hat, ging sie herum wie eine Verrückte. Und sagt, what can wash away the blood from my hands? Was kann dieses Blut von meinen Händen reinigen, hinwegtun? Sie hatte blutbefleckte Hände, weil sie ihn getötet hat. Und Gott sagt, ein jeder und uns kann daran schuldig sein. An den Tod seines Mitmenschen, wer, wenn er ihm das nicht gesagt hat. Ich war noch ein Teenager, aber hatte den Herrn Jesus schon kennengelernt. Und da kam ein Mann zu uns, der fuhr einen großen Bus, Regierungsbus, und es regnete. Und unser Vater hatte ein Geschäft oben auf den Berg. Und der Berg hieß Königsberg. Eine wunderbare Aussicht aufs Land in Südafrika. Und wir waren dort, war ein Kaufladen. Unser Vater war ein Bauer, hatte aber Kaufläden auch. Und da mussten wir Kinder dann auch arbeiten. Und eines Tages regnete es sehr. Und war keine Tierstraße. Und da plötzlich kam ein Mann herein, den ich nicht kannte, in Laden, in Kaufladen, begrüßte ihn. Und er sagte, ich bin der Steuermann, der fahre für den Bus. Aber ich bin festgesteckt. Haben Sie keinen großen Traktor hier, mich herauszuziehen? Ich sagte, nein. Hier haben wir keine Farms. Aber ich weiß von einigen Schwarzen, die Ochsen haben. Und vielleicht könnte man die bitten, dass sie kommen und dann ziehen. Gut, dachte ich, bin sehr dankbar. Ich muss weiter. Wir haben das denn organisiert. Ich sagte zu meinem Bruder, der nicht hier ist, du, ich gehe mit herunter. Ich will den Mann helfen. Wir gingen dann, viele Menschen hatten sich versammelt, in Afrika ist das so. Wir staunen immer, wenn wir hier kommen und sehen die leeren Straßen, die leeren. Und unser Bruder Mabisela, der sagt auch, ich sage, schau mal, ob es keinen Menschen gibt, in Afrika sind die Straßen schwarz. Warum hier nicht? Ich sage, sie arbeiten wohl. Gut, hatte sich ein großes Volk schon versammelt. Und dann kamen die Ochsen vor den Bus. Ich überlegte, soll ich mit in den Bus steigen? Ach, dachte ich, vielleicht nicht. Gott sei Dank, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Er stieg hinein. Ich sage, ich komme von hinten mit denen und wir schieben und die Ochsen ziehen. Und am Rande des Weges war ein tiefer Abhang. und unten floss ein kleiner Bach. Gut, ich sagte ihm, starte den Bus. Wir sind bereit. Die Ochsen vorn und wir hinten. Und da ging der Bus etwas nach vorn, aber konnte nicht weiter. Und dann wieder etwas zurück. Er setzte die Bremsen an. Und was geschah dann? Der Bus war also am Rande. Die er als er bremste zurück, da brach die Erde hier weg. Und der Bus, der machte so. Und dann so. Und dann sah ich ihn runter und dann wieder hoch, runter. Und dann ging es immer hier und dann machte der Bus so herunter. Und da waren 6 Ochsen vor dem, die gingen dann mit durch die Luft. Im Joch. So ging's. Aber vor dem, er im Bus stieg, da dachte ich, dieser arme Mann ist durchnass, ist kalt. Ich sagte, bringt mal eine Tasse Kaffee. Da kommen Sie schnell hinein, gehen wir ins Haus, haben uns gesetzt, Tasse Kaffee getrunken und da sagte der Herr zu mir, nun frage ihn, ob er seine Sache mit Gott schon in Ordnung gebracht hat. Ob der Herr Jesus schon in sein Herz gekommen ist. Ob er schon sich bekehrt hat. Ich sage, lieber Herr, ich bin noch ein Teenager. Ich bin noch nicht lange bekehrt. Ich habe den Mut nicht. Und der Herr sagte wieder, Erlo, frage ihn, ob er bereit ist, den lebendigen Gott zu begegnen. Im Herzen sagte Herr, ich schäme mich. Und dann zum dritten. Und ich war ein Feigling. Ich habe mich geschämt und habe es nicht getan. Nun, als der Bus durch die Luft flog, mit den Rinden auch, und dann bis unten im Bach. Da habe ich zu Gott geschrien. Buchstäblich. Da habe ich mich nicht geschämt. Habe ich laut gebetet, Gott sei mir Sünde gnädig. Erhalte das Leben dieses Mannes. Wie werde ich einst vor dein Heiligthron bestehen und bestehen können? Mit Blut an meinen Händen. Was, wenn dieser Mann in die Hölle fährt? Und dann soll ich in den Himmel. Da war mein Bruder schon. Ich sagte, Bruder, ruf Spital an. Ambulanz, Polizei. Ich muss den Mann treffen. Ich möchte wissen, ob er noch lebt. Halbwegs herunter. Es war sehr schwierig. Durch das Gestrüpp, die Felsen, da unten hin. Halbwegs rief ich, Mr. Porain, kannst du mich hören? Keine Antwort. Ihn wieder gerufen. Kannst du mich hören? Nichts. Ich sagte, oh Gott, wenn der tot ist, wie werde ich einst vor dein Heiligthron erscheinen? Als ich dort unten ankam, Gott sei Dank, lebte er noch, aber hatte seinen Rücken gebrochen und war besinnungslos. Und den mussten wir da herausholen. Das war nicht leicht, den Menschen zu tragen. Nach 3 Wochen, als ich Spital anrief, sagten sie, er schwebt zwischen Leben und Tod. Die Tage habe ich Tag und Nacht geschrien zu Gott, erbarme dich seine. Bis es ihm besser ging, da konnte ich hin mit ihm sprechen. Ich werde das nie vergessen. Bin gleich hin, setzte mich zu seinem Sessel. Ich sagte, Mr. Porain, God told me to ask you whether you are right to meet with God. Gott hat mir gesagt und mich befohlen, frage diesen Mann, ob er bereit ist, den lebendigen und heiligen Gott zu begegnen. Und ich war feige, ich habe mich geschämt. Aber Gott sei Dank, dass er mir die Gnadenzeit geschenkt hat. Und darum sagt Paulus, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ich bin ein Schuldner vor Gott. Sind wir uns das bewusst? Jesu Befehl an seine Jünger war, geht hin in alle Welt. Ist das, wofür unser Herz schlägt? Ist das unser Ziel? Ist das, wofür wir arbeiten? Ist das, wofür wir beten? Da sind die Millionen, die in eine verlorene und verdammte Ewigkeit gehen. Kümmern wir uns darum? Sind wir zufrieden mit unserem eigenen Glück? Und dass wir Gottes Kinder sind? Und hören nicht den Schrei der Verlorenen. Und Gottes Wort, ich werde ihr Blut von euren Händen fordern. Und darum war Paulus von diesem beseelt. Er sagt auch in Jerusalem, da will ich hin, ihnen das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Und nun zu dem Hauptpunkt. Ich schäme mich des Evangeliums von Christi nicht. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Da ist ein anderes Wort in der Bibel, das diesen Satz wunderbar illustriert und beschreibt. Besser kann man das nicht. Und das Wort finden wir im Propheten Jesaja, Kapitel 28, Vers 16, wo es heißt, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein. Siehe, öffne die Augen, schau her. Ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist. Und wer glaubt, der flieht nicht. Nun, das ist etwas undeutlich. Leider bin ich kein Deutscher, aber unsere Vorfahren, sie sind vor circa 150 Jahren ausgewandert nach Südafrika. Die waren deutsch. Und hier heißt es, wer an diesen Eckstein, diesen köstlichen, bewährten Stein glaubt, der wird nicht fliehen. Übersetzt Luther. In der englischen und anderen Übersetzungen ist nicht fliehen, sondern wird sich nicht erschrecken oder wird nicht verwirrt sein. Auch in anderen Teilen der Bibel finden wir dieses Wort. Da wird es anders übersetzt. Da heißt es, der wird nicht zu Schanden werden. Der wird nicht zu Schanden werden. Welch einen köstlichen Stein. Darum kann man Paulus verstehen, dass er sagt, ich schäme mich des Evangeliums von diesem Mann nicht. Er ist ein köstlicher Stein, und zwar ein Eckstein, worauf das ganze Haus ruht. Er ist der feste Grund. Kein anderer kann keinen anderen Grund legen. Also, das ist nicht biblisch, was heute in der Welt geschieht. Wir sollen tolerant sein. Es sind viele Wege, die nach Rom führen. Der eine welches Hinduismus, der andere Muslim, der andere dieses oder jenes. Unsinn! Es gibt nur einen Weg. Und das ist Jesus Christus. Und wenn wir ihnen nicht die Botschaft bringen, kann Gott ihr Blut von uns fordern. Und möge Gott uns die Weisheit und die Kraft schenken, dass wir es auf rechte Art und Weise tun, so dass wir sie gewinnen können und erreichen können. Wer an diesen Stein glaubt, der wird nicht verwirrt. Wer an diesen glaubt, der wird nicht zuschanden. Es ist ein kostbarer Stein. Und wenn es heißt kostbar, dann denkt man gleich an die Geschichte Jesu Christi, als er sagte, als er redete von der kostbaren Perle. Ein Mann, der fand die auf dem Land. Und dann wollte die kaufen, aber die war so teuer, dass er alles verkaufen musste, um die kostbare Perle zu kaufen. Und er ging dort, hatte das Geld nicht, ging aber hin und verkaufte alles. Alles, alles, was er hatte. Und bekam die kostbare Perle. Und wer ist die kostbare Perle? Jesus. Und darum hat der Herr Jesus gesagt, wer zu mir kommt und verlässt nicht Vater, Mutter, Frauen, Kinder, alles, was er hat, sein eigen Leben dazugefügt, der kann nicht mein Jünger sein. Lieben Freunde, um ein Jünger Jesu zu sein, bedeutet alles, alles auf den Altar zu legen. Alles. Ja, soll ich meine Frau dann verlassen, mich von ihr scheiden? Jesus lehrt uns das Gegenteil. Er hat uns nicht das Recht gegeben, uns scheiden zu lassen. Er sagt, was Gott zusammengebracht hat, darf der Mensch nicht trennen. Aber wenn du deine Frau auf den Altar gelegt hast, dann bist du ein besserer Mann für sie. Und wenn du deine Kinder auf den Altar gelegt hast, wirst du ein besserer Vater sein für sie. Und wenn du Vater und Mutter auf den Altar gelegt hast, wirst du ein besseres Kind sein. Und dein Kind wächst nicht in den Augen der Eltern. In der Schweiz war eine Frau 104 Jahre alt. Da kam ein Mann und der wollte den Herrn sowieso sehen. Da sagte sie, ach, ich rufe mal meinen kleinen Bub. Und dann ging sie und rief ihren kleinen Bub und der war ein Greise, 74-Jähriger. War noch der kleine Bub in ihren Augen. Und dann geht das in Erfüllung. Ihre Vater und Mutter. Auf dass dir es wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Wenn er gestorben ist, der Vater oder die Mutter, dann fließen die Krokodiltränen. Dann wird der schönste Sarg und die schönsten Blumen gebracht. Treiben wir Spott mit unseren Eltern? Ihre, die während sie leben, dann bringe ihnen die Blumen. Dann tu was für sie, nicht wenn sie tot sind. Lieben Freunde, es ist eine kostbare Perle. Paulus zählt auf, was er alles verloren hat, verlassen hat, um Jesu willen. Und darum war der Herr Jesus ihm so köstlich. Darum war der Herr Jesus ihm von solch großem Wert. Vielleicht ist es uns so leicht, um oberflächlich zu sein in unserem geistlichen Leben. Vielleicht ist es uns so leicht, ihn zu verleugnen, weil es uns so wenig gekostet hat. Die Schwarzen in Afrika sagen uns Weißen, ihr Weißen, ihr lasst euch scheiden, weil es euch nichts gekostet hat. Die müssen jahrelang arbeiten, wie im Alten Testament, eine Frau zu bekommen. 11 Kühe muss der Bursche bezahlen, oft 15 und dann noch Tausende darüber hinweg. Und sie sagen, ja, ihr lasst euch scheiden, weil ihr eure Frauen zu leicht bekommen habt. Braucht nur das Ja-Wort und einen Ring, einige ohne sogar. Aber in Afrika kaufen die Männer dann für das Mädchen einen Verlobungsring und einen Hochzeitsring. Das ist, was es kostet. Aber mit Jesus Christus könnte es sein. Wir haben ihn zu leicht bekommen, hat uns nichts gekostet und darum können wir ihn auch gleich wieder den Rücken kehren. Aber Paulus, der sagt, ich war ein Pharisäer, von einem Pharisäer geboren. Und dann zählt er auf alles, was ihm das Beste war, Gewinn war. Und er sagt, um Jesu Willen habe ich das für Kot geachtet und sein eigen Leben dazu. Und dann ging es nur um Jesus Christus und die Sache des Herrn in seinem Leben. Ich schäme mich, sagte er, des Evangeliums Jesu Christi nicht. Nun, des Evangeliums. Ich denke, wir alle wissen, was Evangelium heißt. Evangelium heißt gute Botschaft, gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht, die es gibt. Nichts in dieser Welt ist so schön. Nichts in dieser Welt ist so wunderbar. Ich habe den Franzosen das gesagt in diesen Tagen, als ich mich vorbereitete für die Vorträge. Ich sagte, Menschen, wie können Menschen so doof sein und meinen, Disco ist schön, Rave ist schön, Drogen sind wunderbar, die Welt, das Tanzen, Sport. Da ist nichts so wunderbar wie Jesus Christus. Selig ist der Mann, der das weiß und der das erlebt. Aber traurig, elend ist der, der das nicht kennt. Volle Genüge, wahre Freude, Frieden kennt man nur in Jesus Christus. Dann lockt die Welt nicht mehr. Wenn das Leben erfüllt ist vom Geiste Gottes, vom Worte Gottes, von der Herrlichkeit Jesu Christi, dann bedauert man die Menschen. Und dann vergeht einem den Appetit, um zu den Säuen zu gehen. Und dass man hungert nach dem Futter der Säue. Möge Gott schenken, dass wir erfüllte Christen sind. Da war ein Mann, der beschäftigte sich damit, wie die roten Indianer nach Amerika gekommen sind. Und dann sagte er, ich kann das gut verstehen, wenn sie auch kein Schiff hatten. Und er sagte, ich werde es beweisen. Dann hat er die Bäume gefällt, die großen Stämme, getrocknet. Und dann hat er sich, was sind Ropes auf Deutsch? Seilen gemacht und darum gebunden. Und die stemmen einander und so wollte er übers Ozean. Dann ließ er die ins Wasser. Nicht lange schwollen die. Denn diese Stämme, die nahmen das Wasser auf wie ein Schwamm. Und dann schwillt das Holz. Und dann zerrissen die Seile, von Gras gemacht. Er sagt, meine Theorie stimmt ja nicht. Wie haben die das gemacht? Und dann eines Tages ging ihm das Licht auf. Ich nehme grüne Stämme, die noch voll Saft sind, die keinen Durst haben, die nichts von außen aufnehmen, die gefüllt sind mit Wasser und Feuchtigkeit. Und dann nahm er die. Und die waren voll gefüllt. Und kein Wasser von außen ging hinein. Darum dringt die Welt in die Christenheit hinein, weil sie leere Christen sind. Nicht erfüllt mit dem Leben Jesu Christi, nicht erfüllt mit der Natur Jesu Christi, den Charakter Jesu, den Geist Jesu. Und dann kann das von draußen hereinkommen. Bitte den Herrn, dass du ein erfüllter Christ bist. Darum sagt die Bibel, werdet voll Geistes. Geist erfüllt, erfüllt mit dem Jesu, mit dem Sinn Jesu, mit dem Leben Jesu. Dann kann das, was von draußen ist, nicht hineinkommen. Nehmen Sie einen Wasserhahn. Öffnen Sie den, wenn das Wasser nicht fließt, herausfließt, dann können alle Insekten hineingehen. Und wir haben viele Insekten in Afrika. Die gehen dann einfach da hinein. Aber wenn das Wasser herausfließt in Kraft, ein voller Strom unter Druck, dann versuchen Sie mal, um etwas hineinzuschieben. Das wird Ihnen nicht gelingen. Das wird gleich hinausgespuckt werden. So muss ein jedes Christenleben sein, jung oder alt. Hört bitte, liebe Deutschen. So muss dein Leben sein. Wenn nicht, dann wird manches in dein Leben hineinkrabbeln und kriechen. Und dann wird dein christliches Leben ein Trauerbild sein. Nicht zur Ehre Gottes, sondern wirst zum Opfer des Satans, der Welt, die Sünde und den Tod. Gott weiß, was er sagt, wenn er sagt, werdet voll Geistes, seid erfüllt, keine halben, keine leeren Christen, sondern Christen, die erfüllt sind, nicht nur die, die den Schein haben, das genügt nicht. Die Kraft muss da sein. Ich schäme mich des Evangeliums vom Christus nicht, sein herrliches Evangelium. Und wenn unser Herz dafür schlägt, wenn wir damit erfüllt sind, mit dem Worte Gottes, mit dem Himmlischen, dass wir nur nach droben trachten, dann ist die Zeit zu kurz. Ich bin oft erschrocken, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mich vorbereite für Botschaften und Vorträge. Ich sage, lieber Gott, ich werde alt und komme nie durch. Welch ein Reichtum hast du für uns? Jeden Tag könnten wir von morgens bis abends predigen. Unergründlich sind die himmlischen Reichtümer, dass der Körper es nicht fassen kann. Aber das hat Gott für uns bereit. Nach seinen Reichtümern in himmlischen Örten. Darum sollten wir nicht arme Christen sein, sondern ihn bitten um das wahre Leben, das durch sein Wort er uns zu reichen Menschen macht, die der ganzen Welt zum Segen werden und nicht zum Opfer. Dass wir nicht hinter die Frauen laufen. Dass wir nicht drogensüchtig werden, sondern dass wir ihnen helfen können und sie zu Christus führen. Es ist große Not in der Welt. Und die Welt, die braucht die gute Botschaft. Vor circa 45 Jahren hat Billy Graham ein Buch geschrieben. World Aflame. Die Welt in Flammen. Dann erzählt er, wie er mit leitenden Männern der Welt redet und sie nicht wissen ein noch aus, was zu tun. Die Probleme der Welt werden immer größer. Das war vor circa 45 Jahren. Heute sind sie viel schlimmer. Weiß von einem Mann, der ein furchtbarer Säufer war, die arme Frau und die armen Kinder, die verhungerten, wäre es nicht für die Nachbarn gewesen wären, die verhungert. Die Möbel im Haus, alles verloren. Vor Jahren waren wir in Frankfurt mit einigen Zulu-Christen, gingen auf der Straße und da kam ein Wagen vorbei, hatte was angeschrieben. Und sie sagten, was steht da geschrieben? Das kann man nur in Deutsch sagen. Trink mir Wein, das bringt Glück ins Haus hinein. Solches reimt sich sehr gut in der deutschen Sprache. Da ist die deutsche Sprache erstklassig. Trink mir Wein, das bringt das Glück ins Haus hinein. Lachten. Während sie noch lachten, da kam ein Mann und schlängelte hin und her wie eine Schlange. Und als er vor dieser Gruppe war, schämte man sich seine, denn vorne war er ganz nass, wie ein kleines Baby. Und schämte sich natürlich, dass man weiß ist und dass nun mit den Schwarzen, dass sie das sehen. Und als er vorbeigegangen ist, er sprach vor sich her, vorbeigegangen ist, drehten wir uns um, schauten ihn an. Und da war hinten seine Hose an ihn geklebt. Können Sie sich ja vorstellen. Wenn man gesoffen hat, halten die Bremse nicht mehr. Und da, bringt mir Wein, das bringt Glück ins Haus hinein, sagten die arme Frau, die solch ein Los hat in dieser Welt, welch ein Glück, um die Windeln der Hose zu waschen. Liebe Brüder, ich danke Gott, dass ich keine Frau bin. Ich weiß nicht, was du denkst. Die haben kein leichtes Los. Und dann die Kinder, solch einen Vater. Aber auch für die, die den gewaltigen Durst haben. Wir hatten ja einen Mann in Südafrika, ich erzählte schon auf dieser Reise von ihm. Ganz klugen Mann. Langenhoven. Da hat manches Gute getan in Südafrika. Aber seine Schwäche war das Saufen. Der Speaker musste ihn steuern eines Tages im Parlament. Da wurde er ärgerlich und er sagt, die Hälfte dieses Hauses sind Esel. Der Speaker, ganz ernst und streng, sagt, nehmen Sie das sofort zurück, das wird nicht hier geduldet. Er sagte gleich, ja, Herr Speaker, die Hälfte dieses Hauses sind keine Esel. Hat es zurückgenommen. Aber der konnte saufen wie ein Fisch. Und dann sagte er, ich kann es nicht verstehen. Alle Menschen reden von meinem Saufen, von meinem Problem. Alkoholproblem, aber keine reden von meinem Durst, von meinem großen Durst. Nun, heute Abend, wenn du von großem Durst geplagt wirst, gute Botschaft, Jesus kann es dir vergeben und dich freimachen. Ich weiß von einem Mann, wie ich schon sagte, der alles verloren hatte, aber seine liebe Frau blieb ihm treu und verließ ihn nicht. Keine Möbel mehr im Haus. Und dann kam er in den Gottesdienst. Hörte die gute Nachricht, die gute Botschaft. Jesus ist für dich gestorben, für dich auferstanden. Durch seine Auferstehungskraft kann er dich vollkommen befreien, kann auch dein Herz reinigen mit seinem teuren Blut. Alles neu machen. Und dieser Mann erlebte es tatsächlich. Und das Evangelium, die wunderbare Botschaft, hat sein Leben vollkommen umgestaltet, verändert. Den nächsten Tag bei der Arbeit wollten seine Mitarbeiter, seine Kameraden ihm Alkohol einschenken, gesagt, nein, nein. Warum nicht? Sagt Jesus, hat mich befreit. Was? Bist du Christ geworden? Ach, nach einem Monat ist alles dahin. Das hält nicht Stich. Und Gott sei Dank, trotz allem Versuch, hat er gestanden. Nach 3 Monaten konnten sie es nicht mehr aushalten. Sie sagten, du, sag mal, du sagst, du bist Christ geworden? Jesus ist in dein Herz gekommen, er regiert. Sag mir mal, glaubst du daran, dass er Wein gemacht hat? Wasser zu Wein? Hat er das nicht getan? Er sagt, ganz gewiss. Ja, warum glaubst du denn nicht daran? Da sagte, daran glauben, das tue ich ganz gewiss. Aber das ist eine kleine Sache, Wasser in Wein umzugestalten. Bei mir hat er nicht nur Wasser in Wein gemacht, sondern hat Wein in Möbel verendet. Gehen Sie zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Wasser, Wein, seine kleine, nichtige Sache. Bei mir hat er das ganze Haus mit Möbeln gefüllt. Da hat er Wein genommen und das umgestaltet in Möbel, Stühle, Tische, Schränke. Gute Botschaft. Das Evangelium und die ganze Welt braucht diese Botschaft. Ich sagte einem Bruder auf dem Weg hierher, ich sagte, Bruder, die Ernte ist so groß. Jeder von unseren Mitarbeitern sollte 10 andere Mitarbeiter haben. Die ganze Welt, die schreit nach dem Evangelium Jesu Christi. Alle afrikanischen Staaten, der Osten, der Westen, überall schreien die Menschen nach dem Worte Gottes. Und was hast du dafür getan? Was tun wir? Sind wir damit beschäftigt? Der Befehl Jesu war, geht hin in alle Welt. In alle Welt. Lehret alle Völker. Bei Jesus ist kein Rassismus. Bei Jesus ist kein Unterschied. Frau oder Mann, Jude oder Grieche, Engländer, Deutsche, Franzose, schwarz oder weiß, gelb oder rot. Sie brauchen das Evangelium Jesu Christi und wir uns, wenn sie in die Ewigkeit gehen und haben die frohe Botschaft nicht gehört. Und er sagt nicht, lehret sie zu wissen. Er sagt, lehret sie zu halten. Wir hatten eine Nachbarin, die war die Tochter eines Missionars. Von morgens bis abends lehrte sie ihre Arbeit im Garten, im Gemüsegarten, das erste Gebot, das zweite Gebot, das dritte Gebot. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht huren, ehebrechen und so weiter. Und fast waren da keine, die es mir übertraten als ihre Menschen. Sie kannten es auswendig, aber die Bibel sagt nicht, lehre sie zu wissen, lehre sie zu halten. Es ist eine Sache, den Menschen zu lehren, du sollst nicht stehlen, eine andere Sache, dass er nicht stiehlt. Eine Sache, den Menschen zu sagen, nicht ehebrechen, eine andere Sache, dass er nicht die Ehe bricht. Und wer den, der sagt, stehle nicht, und er stiehlt selbst. Dass uns das nicht zufällt, vor dem Paulus bangte und sagte, ich will nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Seine Gefahr. Eine gute Botschaft. Und diese Botschaft ist die Kraft Gottes zur Seligkeit. Denen, die daran glauben, ist die Kraft Gottes. Wunderbar, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, wird es begleitet von der gewaltigen Kraft Gottes. Wenn das Wort auch in Schwachheit verkündigt wird, die Kraft Gottes. Die allmächtige Kraft Gottes ist zugegen, um die Seele des Sünders zu retten, das Leben zu verändern. neu zu machen, dass alle Welt es sehen muss und staunen muss, dass der Mensch verendet ist, befreit von allen Bindungen, befreit von der Sünde, Schuld, vergeben und von der Sünde Macht. Ich habe schon oft erzählt, auch hier in Deutschland, von dem Missionar in China, der in die Gefängnisse ging. Und dann traf er einen Gefangenen in der Todeszelle. Es war ein furchtbares Bild, elendiges Bild. Da saß der Mann ohne Hoffnung. Und der Christ kam, der Missionar, und sagt, du, Jesus kannst dir vergeben. Er sagt, was? Jesus kann dir deine Schuld vergeben. Er sagt, ich bin ein Mörder und ich warte auf den Todestag. Ich bin zu Tode verurteilt. Er sagt, das ist gar nichts. Jesus, wenn du zu Jesus kommst, kann er dir vergeben. Er schaut dir mit großen Augen an. Er sagt, es gibt doch keine Vergebung in dieser Welt. Er sagt, doch, Jesus kann vergeben. Da sagte, glauben alle die Christen daran? Ja, die wahren Christen glauben daran. Er sagt, nein, das glaube ich nicht. Ich kenne Christen, die nicht daran glauben. Wie weißt du das, dass sie nicht daran glauben? Er sagte, schau her, wo China am breitesten ist, von links nach rechts, tausende Kilometer. Wenn Gott mir vergeben könnte, meine Schuld, dann wäre ich bereit, auf Händen und Füßen, Knien und Hände, auf zerbrochenes Glas zu gehen, von Ost nach West China. Aus Dankbarkeit, dass Gott mir vergeben hat. Er sagt, dass die Christen daran glauben, an Vergebung, das glaube ich nicht. Wenn sie daran glauben würden, dann sollten ihre Gesichter strahlen. Dann sollten sie mit Freude erfüllt sein. Und der Mann konnte nicht erreicht werden. Er sagt, nein, nein, die Christen nicht. Ich sehe das nicht. Mahatma Gandhi war auch in Südafrika. Der Leiter in Indien. Da war eine Zeit, wo er nach der Wahrheit gesucht hat. Und er wollte Christ werden. Und dann ging er zu den Christen. Und was er sah, hat ihn abgeschreckt. Sagt auf keinen Fall, die haben nicht die Wahrheit. Der Mann, wer weiß, hätte ein Gottesmann sein können. Was Gott wohl durch den Mann hätte schaffen können in Indien. Tausende und vielleicht Zehntausende zu Jesus gebracht. Aber auf den Weg zu Christus sah er die Christen und war enttäuscht. Er sagt, ich bin enttäuscht. Und blieb ein Hindu und machte mit den anderen Religionen mit. Er wollte Christ werden, hat das Heil gesucht, aber die Christen standen ihm im Wege. Lieben Freunde, wie sieht es in unserem Leben aus? Können die Menschen Jesus in uns sehen? Werden sie dadurch näher gezogen zum Kreuz, zum Glauben an Jesus Christus? Ist die Kraft Gottes zur Seligkeit, zum Heil wirksam in ihrem Leben, dass alle Welt es schauen kann, Freund und Feind? Wenn nicht, ist das kein gutes Zeugnis. Wie werden wir dann vor Gott einst nicht nur stehen, sondern bestehen können? Jesus starb für alle. Er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So wie ich in der Welt bin, so seid ihr in der Welt. Ich bin das Licht, ihr seid das Licht. Wenn wir sagen, es sieht dunkel in der Welt aus, warum ist es dunkel? Leuchtet unser Licht nicht? Scheint es nicht? Woran liegt es? Ist die Kraft Gottes, die allmächtige Kraft Gottes, nicht sichtbar in unserem Leben? Keines zu jung, keine zu alt, ihr Teenagers. Welch ein Zeugnis seid ihr für die Welt? Wie sieht's aus? Gestern hatte ich einen Anruf von Südafrika, heute hatte ich einen Anruf. Sie sagten, die Jugendlichen strömen herein von Drogensicht. Drogensüchtige, Heroin, 11-jährige Mädchen, 13-jährige Mädchen, 16-jährige Mädchen, die alle die verschiedenen Drogen. In Johannesburg war neulich eine Versammlung bei einer Rave-Versammlung, 64.000 Jugendliche, die schlimmsten Drogen gebrauchen. Und ein Mädchen, das lag auf den Boden, lachte und hatte Krallen wie ein Habicht oder ein Adler. Die zerkratzte sich die Haut vom Körper, tiefe Wunden. Sagte, ich bin eine Zitrone. Sie lachte, ich bin eine Zitrone und schäle diese Zitrone. Und die anderen mussten kommen und sie sofort ins Spital fahren, sonst wäre sie gestorben. Warum kommen die Menschen? Warum rufen sie an und sagen, lasst uns kommen? Sie suchen nach Hilfe. Und so sind wir umgeben von Menschen in aller Welt, die nach dem Heil Jesu Christi suchen, die sich danach verlangen, die sagen, oh, wir brauchen etwas und wissen nicht, was es ist. Und wir wissen, was es ist. Das ist das Evangelium Jesu Christi. Oder schämen wir uns des? Paulus, menschlich gesprochen, hätte sich das schämen können. Wir reden leicht vom Kreuz. Wir tragen das als Schmuck in unseren Ohren oder hängen es auf unseren Bauch. Kreuz, aber zu der Zeit Paulus war es den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Es hieß verflucht, der am Kreuze hängt. Und Jesus ist zum Tode verurteilt und musste am Kreuze hängen für dich und für mich. Aber Paulus hat sich dessen nicht geschämt, wenn es anderen auch zum Ärgernis war und andere eine Torheit. Denn er hat erlebt in seinem Leben, dass es eine Gotteskraft ist. Gotteskraft, da wird die Allmacht Gottes offenbart im Leben des Sünders, dass Gott ihm die Sünden vergibt, dass Gott die Stricke der Welt, der Sünde und des Todes zerreißt. Und alles neu macht und uns das Kostbarste, Jesus Christus ist und sein Evangelium. Und dass unser Herz dafür schlägt, dass alle Welt durch das Evangelium hört in unsere Generation. Dass doch alle Welt den kostbaren Edelstein, Eckstein erleben kann. Da sagte er, darum so viel an mir ist, so viel an mir ist, bin ich geneigt. So viel an mir ist. Wie viel ist an Ihnen? Nur eines, geneigt, dass die, die das Evangelium noch nicht gehört haben, es hören. Und sei es zu Rom, in guten oder schlechten Umständen, dass alle Welt es hört und erkennt? Euch auch zu Rom das Evangelium zu predigen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Haben Sie die Seligkeit schon erlebt? Die Seligkeit. Selig, herrlich, wunderbar, himmlisch. Das Heil in Jesu Christi zu erleben. Und dann nur ein Wunsch, für ihn zu leben, ihm zu dienen und sein heilig Evangelium weiter zu verkündigen. Wenn wir, die wir hier sind, nur einen Menschen im Jahr zu Jesus führen würden, nur einen, 365 Tage, nur einen, nächstes Jahr, wie viele könnten wir sein? Und wenn dann wiederum nur einen, aber es sollte beschämend sein, dass man sagt, nur einen. Wenn die Kraft Gottes in uns mächtiglich wirkt, wenn wir den Heiligen Geist nicht dämpfen und betrüben, was könnte Gott nicht alles schaffen? Und womit sind wir beschäftigt? Und zum Schluss, es gibt sogar Christen, die sich untereinander beißen und zerreißen wie die wilden Hunde. Reh, der Hase läuft weg. Womit sind wir beschäftigt? Möge Gott schenken, dass wir uns jetzt prüfen, dass wenn wir einst vor Gott stehen, dass wir nicht beschämt da stehen werden, sondern mit großer Freudigkeit sagen, ich danke Gott. Wenn ich mein Leben wieder überleben könnte, würde ich nichts anderes wünschen als dieses. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes. Und so viel an mir ist, bin ich dazu geneigt, alle Welt dieses Heil, dieses Evangelium zu verkündigen. Möge dieses auch in uns stecken, auch in unserem Blut. Und wenn das nicht so ist und nicht so gewesen ist bis heute Abend, dann bete jetzt, tue Buße jetzt, schrei zu Gott in deinem Herzen und sag, Herr, jetzt ist die Stunde, dass die übrige Zeit meines Lebens so sei. Möge Gott schenken, dass keiner zurückgeht, wie er gekommen ist. Sondern dass sie sagen, Herr, wenn auch nicht alles gestimmt hat in der Vergangenheit, da sind Sachen, dass ich mich schäme. Aber, lieben Freunde, da ist eines, worüber wir uns nicht zu schämen brauchen, und das ist das Evangelium Jesu Christi. Möge Gott schenken, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind. Lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Herr, du kennst einen jeden unter uns. Du weißt, ob es in unserem geistlichen Leben stimmt. Du weißt, Herr, ob wir leben, wie wir sollen und wie du es von uns erwartest. Schenk doch, dass wir keine Laodicea-Christen sind, sondern Christen, die glühend sind, bei denen das Feuer Gottes brennt. Du hast gesagt, du bist gekommen, ein Feuer anzuzünden in dieser Welt. Und was hättest du lieber als brennete schon? Möchten doch unsere Kirchen, Gemeinschaften, überall, Hauskreise, gefüllt sein mit Menschen, die das wahre Leben, Jesu Christi leben, die sich des Evangeliums Jesu Christi nicht schämen, sondern wissen, dass es eine Kraft Gottes ist in ihrem Leben. Amen.